Im Rahmen unserer Reihe Jesus nachfolgen kommt heute das Thema von Grund auf neu. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 3, Vers 1 bis 9. Im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter in Judäa war und Herodes, Landesfürst von Galiläa, und sein Bruder Philippus, Landesfürst von Iturea, und der Landschaft Trachonitis und Lysanias, Landesfürst von Abilene, als Hannas und Kaiphas hohe Priester waren, da geschah das Wort des Herrn zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch der Reden des Propheten Jesaja, Kapitel 40, 3 bis 5, es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn und macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen: Ihr Schlangenbrut, wer hat in euch gewiss gemacht, dass ihr dem zukünftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße und nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und nun, wir wollen wieder ein wenig in der Bibel uns umschauen, weil die Bibel sich selber erklärt. Und wir müssen immer noch schauen, wo kriegen wir Ergänzungen. Ich möchte zunächst zu dem Satz reden: Alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen. Das war die Botschaft von Johannes dem Täufer. Johannes der Täufer wollte kein Unheilsprophet, sondern ein Bote der Freude sein. Er war es auch. In der Mitte seiner Verkündigung stand das Kommen des Heilandes. Warum wirkt er dennoch auf uns so finster? Rührt das von seiner dürftigen Beduinenkleidung her? Stoßen wir uns an der sonderbaren Wüstenspeise von Heuschrecken? Oder mutet uns seine Sprache fremd an, die an den heiligen Gott erinnert und Unrecht und zurückliegende Schuld beim Namen nennt und ins Licht zieht? Sein Wort hätte bestimmt anders geklungen, wenn er im ehrwürdigen Tempel in Jerusalem aufgetreten wäre. Vielleicht wäre ihm das als Pfarrerskind möglich gewesen. Sein Vater tat ja dort als Priester Dienst und im Vorhof bei den Wechslern wäre schon noch Platz für ihn gewesen. Aber Johannes wurde von Gott in die Wüste gesandt. Das war eine ganz direkte Absicht. In der Wüste hatte einst das Volk Israel zum ersten Mal Gottes heilige Stimme vernommen. Dort machten sie herrliche Erfahrungen mit Gott, als sie kein Wasser mehr hatten, als das Brot aufgebraucht war und Feinde hinter ihnen herjagten. Nirgendwo sahen sie einen Ausweg. An diese Wüstenerinnerungen knüpfte Johannes an. Damals erbarmte sich Gott über dieses verzweifelte Volk und bestimmte es dazu, sein Eigentum zu sein. Damit begann eine wunderbare Führung und der Weg des Heils. Nun kündigte Johannes noch mehr an. Jesus, der Heiland, wird kommen. Jeden Augenblick kann es geschehen, dass er zu seinem verlassenen Volk tritt. Johannes hatte nur die Sorge, ob der Weg auch wirklich freigeräumt ist. Jesus will zu uns, in unser Leben. Darum steht er vor der Tür und klopft an. Die riesigen Steinblöcke und die sperrigen Balken müssen weggeräumt werden, damit er kommen kann. Johannes taufte Menschen. Das war ein Schritt der Demut, hinunterzusteigen in den Jordan, um sich den Schmutz der Sünde abwaschen zu lassen. Ohne völlige Reinigung hat man nicht teil an Jesus, dem Heiland. Und das war die Erwartung, die schon im Propheten Jesaja ausgesprochen war, wenn wir aufschlagen, Jesaja 40, Vers 1, tröstet, tröstet mein Volk. Und da heißt es im Vers 3, es ruft eine Stimme, in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade, und was hügelig ist, soll eben werden, denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden. Und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet. Auch in Jesaja 57 verbindet Gott seine großen Trostverheißungen mit der Aufforderung, bei uns im Leben alle Hindernisse und Widerstände wegräumen zu lassen, die dem Kommen von Jesus entgegenstehen. Da ist im Vers 14, Jesaja 57, und der Herr spricht, macht Bahn, bereite den Weg, räum die Anstöße aus dem Weg meines Volkes. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geister sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Denn ich will nicht immer da hadern und nicht ewiglich zürnen. Sonst würde ihr Geist vor mir verschmachten und der Lebensatem, den ich ihnen geschaffen habe. Auch in Hosea, in diesem Kapitel 12, im Propheten Hosea, da steht das Jahr mit der Bekehrung. Das ist so wichtig, dass Israel immer wieder in diese alte Art zurückfällt. Schon im Kindesalter, im Mutterleib, heißt es von Jakob im Vers 4, schon im Mutterleib hat er seinen Bruder betrogen und im Mannesalter mit Gott gekämpft. Er kämpfte mit dem Engel und siegte, er weinte und bat ihn. Dann hat er ihn zu Bethel gefunden und dort mit ihm geredet. Der Herr ist der Gott Zebaoth, Herr ist sein Name, so bekehre dich nun zu deinem Gott, halte fest an Barmherzigkeit und Recht und hoffe stets auf deinen Gott. Das ist so wunderbar, dass eine totale Wesensänderung, eine Neugeburt möglich ist, die kündet Johannes der Täufer an. Er ist der Freudenbote. Schon Johannes der Täufer hat es dann immer ganz deutlich gesagt in Johannes 1, Vers 36. Er hat ja schon im Vers 29 Jesus gesehen und spricht, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Dieser ist, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbart werde, darum bin ich gekommen, zu taufen mit Wasser. Und dann heißt es im Vers 34, ich habe es gesehen und bezeugt, dieser ist Gottes Sohn. Und auch bei den ersten Jüngern im Vers 36 heißt, als er Jesus vorübergehen sah, sprach er, siehe, das ist Gottes Lamm. Jesus kann allein die alte Schuld des Lebens haben. Das Wasser kann es nicht wegwaschen. Das ist nur ein Symbol und für uns ein Anfang, was wir zeigen können. 2. Korinther 7, Vers 10 und 11. 2. Korinther 7, Vers 10 und 11. Da wird von der Traurigkeit gesprochen, der Reue, der Erkenntnis der Schuld. Die Traurigkeit nach Gottes Willen wirkt zur Seligkeit, eine Reue, die niemand reut. Die Traurigkeit der Welt aber wirkt den Tod. Siehe eben dies, dass ihr betrübt worden seid nach Gottes Willen. Welches Mühen hat es in euch gewirkt, dazu Verteidigung, Unwillen und so weiter. Nein, wir wollen Gott Recht geben und umkehren und das neue Leben ergreifen, ohne aufrichtige Reue kann das neue Leben nicht kommen und nicht neues Leben wachsen. Und im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 22 und folgende, da hat Paulus geschrieben, was der Geist Gottes macht in der Neugeburt, indem er unser Herz umwandelt von innen her, unser ganzes Wesen verändert. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Das ist die große Botschaft, die schon Johannes angekündigt hat. Neues Leben ist möglich. Und ich möchte einen Gebetsvers mit Ihnen beten. Komm und räume alles aus, was du hassest und mich reuet. Komm und reinige dein Haus, das die Sünde hat entweiht. Mach mit deinem Opferblut alles wieder rein und gut. Amen.